Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
Heute begebe ich mich auf eine kulinarische Reise in den Kaukasus, und zwar nach Armenien. Mariana Deinyan und Anna Arijanyan haben über die aromenreiche und geschmackvolle armenische Küche ein Buch geschrieben. Die beiden Journalistinnen haben armenische Wurzeln, leben aber seit ihrer Kindheit in Deutschland. Und deshalb gibt's heute ausnahmsweise kein Gespräch vor Ort, sondern das Gespräch findet online statt. Liebe Anna, servus. Du bist heute in Hamburg, wo du zu Hause bist, da darf ich dich auch begrüßen. Und Mariana ist in Köln, freut mich sehr, dass ihr heute Zeit habt.
Danke schön
für die Einladung.
Sehr gerne. Ich glaube, wir fangen auch gleich an, und ich habe es ja eh in der Einleitung gesagt, ihr habt beide armenische Wurzeln, lebt aber seit eurer Kindheit in Deutschland. Ich habe gelesen, ihr kennt euch von Twitter und habt euch, also sozusagen, es war euer erster Kontakt. Aber wie ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass ihr ein Kochbuch geschrieben habt oder euch dazu entschlossen habt, es zu schreiben?
Soll ich mal erzählen?
Ja, fang du mal an.
Also Mariana und ich haben uns vor, ich glaube, rund 10 Jahren oder sogar über 10 Jahren über Twitter kennengelernt und haben uns gefreut, dass wir jeweils eine andere deutsch-armenische Journalistin gefunden haben. Von denen gibt's nämlich hier nicht so viele.
Das kann ich mir vorstellen.
Und als wir uns kennengelernt haben und so ein bisschen hin und her geschrieben haben, haben wir gemerkt, dass wir wirklich sehr, sehr viel gemeinsam haben und auch ähnliche Interessen haben und auch eine ähnlich große Liebe zur armenischen Küche. Und im Laufe der Jahre haben wir einfach gemerkt, dass immer dann, wenn wir in unseren jeweiligen Freundes- oder Bekanntenkreises oder auch beruflich über armenische Kultur und armenisches Essen gesprochen oder geschrieben haben, dass das Interesse sehr, sehr groß war. Und dann irgendwann hat es sich ergeben, dass wir fast zeitgleich dieselbe Idee hatten, nämlich ein armenisches Kochbuch zu schreiben. Und wir haben dann einander über Twitter eine Nachricht geschrieben. Ich weiß noch, dass Mariana mir irgendwann geschrieben hat, Anna, ich bin hier gerade in einer Buchhandlung und sehe hier so viele Kochbücher über Länderküchen, also so, weiß ich nicht, israelische Küche oder portugiesische Küche, und die tragen irgendwie alle die Namen der jeweiligen Hauptstädte. Aber was ich hier nicht sehe, ist ein armenisches Kochbuch mit dem Namen Jerewan. Und ich habe jetzt mal eine Schnapsidee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen ein armenisches Kochbuch machen? Und ich dachte mir so, ja, cool, die Idee hatte ich vor ein paar Tagen auch. Und dann haben wir uns zusammengetan und das einfach gemacht.
Ja, sehr toll. Mariana, magst du vielleicht erzählen, wie ihr das dann tatsächlich angegangen seid? Ihr seid ja jetzt auch räumlich getrennt. Mhm. Habt ihr dann mal eure Familien gelöchert und gesagt, hey, verratet uns mal eure Lieblingsrezepte? Seid ihr nach Armenien gereist? Also wie darf ich mir denn das vorstellen, wie das Ganze entstanden ist?
Also wir zwei sind ja Journalistinnen, das heißt, wir haben uns diesem Buch eigentlich wie jeder Recherche gewidmet, online geguckt, was man findet, beziehungsweise vielleicht fange ich nochmal vorher an, wir hatten erstmal eine unglaublich lange Liste an potenziellen Gerichten, wo wir erstmal gebrainstormt haben, was muss für uns in ein armenisches Kochbuch rein. Also ich kann schon sagen, dieses Buch ist auch stark von unserem persönlichen Geschmack geprägt. Ich glaube, das können wir nicht leugnen, auch wenn wir uns Mühe gegeben haben, auch andere Dinge einzubauen, andere Rezepte. Und haben dann eine Mischung aus Recherche im Netz, Recherche bei unseren Müttern und Großmüttern zum Teil in ihren Kochbüchern, aber auch wirklich, also ich persönlich und ich glaube, bei Anna war es ja auch so, unsere Mütter per WhatsApp belagert und dann minutenlange Sprachnachrichten bekommen, wo sie uns erklärt haben, wie welcher Teig gefaltet wird oder welche Gewürze zum Hackfleisch gemischt werden für die gefüllten Weinblätter. Und dann haben wir aber auch eine Recherchereise gemacht. Das war im Mai vergangenen Jahres, also 2023, waren wir ein bisschen versetzt angereist, aber insgesamt um die 2-3 Wochen in Armenien. Und dort haben wir an Masterclasses teilgenommen von verschiedenen Gerichten oder zum Beispiel auch vom armenischen Fladenbrot Lavash, wie das gebacken wird in einem Erdofen. Haben dort auch einige neue Rezepte mitgenommen, aber auch ganz viel Informationen und Eindrücke gesammelt für das Vorwort in unserem Buch, was ja relativ viel Raum einnimmt und auch ganz, ganz viel über die armenische Küche sowohl in ihrer Geschichte erzählt, aber eben auch so die gegenwärtige armenische Gastroszene ein bisschen aufgreift. Also war es wirklich eine Mischung aus allen möglichen Rechercheformen, die wir so kennen. Genau.
Anna, magst du erzählen, was denn sozusagen dann auch die Quintessenz dieser Reise war im Sinne von, was ist denn der Geschmack Armeniens?
Die Quintessenz der Reise war im Prinzip die Erkenntnis, dass oder der gesamten Recherche, nicht nur der Reise, sondern eigentlich der gesamten Recherche war die Erkenntnis, dass man die armenische Küche gar nicht so genau definieren kann, sondern es immer davon abhängt, wen man fragt, was die armenische Küche ist. Denn dadurch, dass das armenische Volk oder die armenische Kultur so weit verzweigt ist, dadurch, dass es überall auf der Welt eine sehr, sehr große armenische Diaspora gibt, die um ein Vielfaches auch größer ist als die Bevölkerung der Republik Armenien, weicht sehr vieles voneinander ab, was man jetzt unter armenischer Küche versteht. Also die Menschen in Armenien selber, die armenisch kochen, kochen anders und essen anders als zum Beispiel Menschen in der armenischen Diaspora in Russland oder in den USA oder in Argentinien oder sonst wo. Das heißt, alles ist so ein bisschen von den Gegebenheiten der eigenen familiären Geschichte, von den kulturellen Bedingungen geprägt. Und das haben wir versucht, auch in unserem Buch darzustellen, sowohl im Vorwort zu erklären, als auch in der Auswahl der Gerichte zu vereinen, indem wir gesagt haben, zum einen im Vorwort, es gibt, wenn man das ganz grob vereinfachen will, zwei Richtung sowohl der armenischen Kultur als auch der armenischen Küche. Es gibt Westarmenisch und Ostarmenisch. Und die ostarmenische Küche, das ist das, was vorrangig in der heutigen Republik Armenien gekocht und gegessen wird. Und Westarmenisch ist das, was sozusagen die Menschen, die armenischen Menschen, die im früheren Osmanischen Reich gelebt haben und jetzt sozusagen in alle Himmelsrichtungen verstreut sind, gekocht und gegessen haben. Und teilweise sind die Sachen sehr unterschiedlich, teilweise gibt es auch sehr viele Überschneidungen und das haben wir versucht, in diesem Buch so ein bisschen zu vereinen.
Darf ich dazu kurz was sagen?
Ja, klar.
Ich habe es sowohl in der Recherche gemerkt, als auch dann in einem privaten Urlaub. Ich war letztes Jahr in den USA, unter anderem bei armenischer Verwandtschaft in Los Angeles. Und fand es sehr erstaunlich, dass dort einfach zu so einem armenischen Tisch, so ein vollgedeckter Tisch mit Salaten und allem, wurden Jalapenos gereicht. Was natürlich in Kalifornien, klar, da ist halt Jalapenos so für die Schärfe zuständig. Und auch in einem US-armenischen Rezept von einem Salat, das ich so ein bisschen recherchiert habe, hieß es dann irgendwann, ja, und dann würfeln sie fein Jalapenos da rein. Und ich dachte, Jalapenos. Aber klar, es ist halt einfach von den lokalen, regionalen Gegebenheiten, Gewürzen, Zutaten natürlich auch geprägt, was vor allem Menschen aus der westarmenischen Community essen.
Aber auch schön, ich finde, das ist ja ein schönes Beispiel, dass man sieht, wie sich dann auch natürlich eine Küche weiterentwickelt, ja. Eben gerade auf die Diaspora bezogen, wenn die Leute in die ganze Welt verstreut sind und überall gibt es natürlich andere frische Zutaten, die man dann halt auch in die traditionellen Rezepte einpflegt und das ist ja auch das Schöne. Ich habe aber in eurem Buch gelesen, es heißt nicht umsonst Jerewan, nicht nur weil es die Hauptstadt ist, sondern auch weil sich dort ein bisschen der ganze Geschmack kumuliert. Aber wenn ihr jetzt den Geschmack tatsächlich runterbrechen würdet, vielleicht magst du gleich was dazu sagen, Mariana. Was wäre denn der Geschmack? Was ist denn diese Quintessenz der Aromatik und dessen, was ich dann tatsächlich im Mund spüre? Welche Texturen, welche Geschmäcker sind denn das?
Ja, es ist wie gesagt schwer zu sagen. Anna hat sich schon gut drumherum geredet mit ihrer Meta-Antwort. Die Küche Armeniens, würde ich sagen, ist geprägt vom Einsatz von vielen frischen Kräutern. Also Koriander zum Beispiel ist eines meiner Lieblingskräuter, Petersilie. Dann gibt es so ein violettes Basilikum. Anna, du hast gerade noch den genauen Namen im Kopf wahrscheinlich, oder? Welche Sorte von Basilikum das ist?
Diese Sorte Basilikum ist verwandt mit dem Thai-Basilikum, ist aber nicht, hat nicht ganz so viel Schärfe. Thai-Basilikum ist ja sehr scharf im Geschmack und das armenische Basilikum, das ist, nennt sich rotes Basilikum und ist so ein bisschen geformt wie das europäische Basilikum, was wir kennen, ist aber rot. Das ist immer in so einer, also in Armenien kann man sozusagen ein Bündel von Kräutern kaufen, das hat einfach einen festen Namen, das heißt Kharganachi, das bedeutet übersetzt gemischte Kräuter. Und das ist so ein bisschen wie, also die Zusammenstellung ist ganz fest, ne? Also du hast ein Bündel Kräuter, da ist immer Koriander dabei, immer Petersilie, immer Basilikum, Dill, Frühlingszwiebeln werden auch unter Kräuter gezählt in der armenischen Küche. Und ganz oft so Sachen wie Bohnenkresse zum Beispiel und Estragon. Das sind so ungefähr, also mindestens diese 7 Sorten müssen es sein. Und das ist sozusagen der Grundstock der Kräuter in der armenischen Küche. Und diese Kräuter werden zum einen als Vorspeise eingesetzt. Es gibt vorher immer sozusagen den kalten Tisch, Sarseran. Den kalten Tisch, quasi der Vorspeisengang, der erste Gang, bevor es an die warmen Sachen geht. Und da ist immer ein großer Teller oder eine große Platte mit frischen, ungeschnittenen Kräutern.
Ungeschnitten, also ungeschnitten, die
gewaschen, okay, natürlich, geputzt, ne, aber ungeschnitten. Und die werden zum Beispiel dafür verwendet, mit anderen Zutaten kombiniert gegessen zu werden. Ganz ausschlaggebend ist Lavash, dieses flache, Tortilla-ähnliche Fladenbrot. Das wird genommen als Grundlage. Dann werden Kräuter da reingerollt, zusammen mit meistens frischem Käse, weißem Käse, ähnlich wie Feta, oder anderen Zutaten wie armenischem, so etwas Trockenschinken-ähnlichem Fleisch oder Sucuk, das ist sozusagen die armenische Wurst. Also das ist sozusagen die kleine Vorspeisenplatte und die gehört fast zu jedem armenischem Essen dazu, bevor es an die warmen Gänge geht. Und wenn man das so runterbrechen wollte auf der Geschmack der armenischen Küche, gehört sozusagen dieser erste Gang fast immer dazu.
Das ist so ein Standard, wie man ein Essen beginnt. Ich würde dann sowieso gern mit euch noch über das Lavash sprechen. Das interessiert mich auch, wie das gemacht wird. Ihr habt es eh als Rezept, ist es ja auch im Buch drin. Vielleicht können wir da noch dann kurz drauf eingehen. Und so, jetzt bin ich ein bisschen kurz hängen geblieben. Das heißt, die Kräuter als mehr oder weniger Quintessenz des Geschmackes. Aber wenn ihr jetzt drauf schaut, was sind so die berühmten Rezepte, die man hoffentlich auch in eurem Kochbuch findet, die ihr mit eurer sozusagen Heimatküche verbindet?
Das erste, was mir einfällt, was auch mein Lieblingsrezept ist, sind gefüllte Weinblätter, Dolma. Kennt man ja auch aus der Region, mit unterschiedlichsten Füllungen. Da gibt es vegane Varianten mit einer Reisfüllung, dann gibt es Varianten mit einer Hackfleischreisfüllung, dann gibt es andere Varianten, wo zum Beispiel statt Reis Bulgur verwendet wird und statt Hackfleisch wird Rindfleisch fein geschnitten. Man kann Trockenobst reinschneiden und in ganz kleinen Stückchen noch mit hinzufügen, zum Beispiel Pflaumen. Es gibt Varianten von Dolma, das nennt man die Sommervariante. Da wird Gemüse, also Paprikaschoten, Kartoffeln, Tomaten gefüllt mit einer Hackfleischreisfüllung. Es gibt die Variante, die man zu Ostern und zu Neujahr serviert. Basutz-Dolma, das sind meist gefüllte Kohlblätter mit einer veganen Hülsefrüchte-Füllung. Also von Dolma gibt es unzählige Varianten. Wir haben auch sehr, sehr viele im Buch aufgegriffen. Was anderes, was so ein Gericht ist, oder würde ich ja, ein Essensevent, sage ich jetzt mal, was zu Armenien gehört, finde ich, ist Chorovats, also das Grillen an sich. Darunter fällt Grillfleisch natürlich, aber es gibt auch ganz viele Grillgemüsesalat-Variationen, also wo dann wirklich Paprika, Auberginen, Tomaten richtig schön angegrillt werden und geschält werden, dann zu einer bisschen schon pastenartigen Masse vermischt werden, wieder mit frischen Kräutern und zum Beispiel auch frischen Zwiebeln. So mag ich es zumindest.
Also diese Frische, die spielt überall rein.
Auf jeden Fall. Und man schmeckt auch, ja?
Ja, nein, nur eine Frage, weil eben Grillen ist natürlich sehr fleischlastig. Ihr habt sehr viele Rezepte mit Gemüse in eurem Buch und auch Getreide etc. Aber spielt Fleisch eine wichtige Rolle in der traditionellen Küche oder ist es gar nicht so? Also
ich war tatsächlich in der Recherche dann schon erstaunt darüber, wie viele vegetarische und auch genuin vegane Gerichte es in der armenischen Küche gibt, weil ich esse Fleisch, ich bin mit Fleischessen aufgewachsen und hatte jetzt keine Familie, die da jetzt groß drauf geachtet hat, dass wir auch viel veganes essen. Es war also gefühlt nie Thema. Mhm. Deswegen kenne ich viele Fleischgerichte aus dem Armenischen und habe aber auch die veganen und vegetarischen Gerichte, die natürlich auch zu unserem Alltagsessen gehört haben, nie so richtig. Also habe da jetzt nicht drauf geachtet, das ist jetzt vegan oder vegetarisch, das war für mich armenisches Essen. Aber ich finde schon, wenn man zum Beispiel an Chorovats denkt, also das Grillen, das ist nicht so wie hier in Deutschland nur so ein entspanntes, wir grillen mal an einem Sommernachmittag, sondern das ist wirklich auch zum Beispiel eine Speise, die auf Hochzeiten gereicht wird. Also ein Gang von vielen, sehr vielen, die auf armenischen Hochzeiten serviert werden, sind wirklich tanzend von Kellnern in den Saal gebracht werden, da gibt es sogar ein eigenes Lied für, ist Grillfleisch, was so aufgetürmt ist, auf Spießen. Also es hat schon eine wichtige Bedeutung, würde ich sagen, oder Anna?
Also ja, man muss dazu sagen, Fleisch oder generell so Tierverarbeitung hat immer schon zur armenischen Küchenkultur gehört, weil die Armenier ja sehr viel natürlich auf Landwirtschaft und auch Tierwirtschaft gebaut haben. Früher war es ganz, ganz viel Schaf- und Lammfleisch, weil das war sozusagen die vorherrschende Tierart. Mhm. Die Armenier waren über Jahrhunderte, fast Jahrtausende hinweg auch immer eine Schäferkultur sozusagen, weil sie auch in sehr bergigen Regionen immer gelebt haben, ne? Und da ist das Schafe halten und das Weiden von Schafen auf diesen Berghängen natürlich praktisch gewesen. Und mit der Zeit, vorrangig mit Beginn sozusagen der Sowjetunion, als Armenien dann auch eine Sowjetrepublik wurde und sich diese sowjetische Planwirtschaft durchgesetzt hat, ging die Tendenz eher weg von Schaffleisch hin zu Rinder- und Schweinehaltung, weil die wirtschaftlich profitabler waren, sie waren einfacher zu halten, man musste nicht über Kilometer hinweg die Schafe auf den Weiden hin und her treiben, sondern die konnten halt immer die Tiere, also Rinder und Schweine konnte man im Stall halten das ganze Jahr durch. Und so hat sich sozusagen gerade in der Republik Armenien, wie es ja heute ist, so diese Präferenz und auch die Verteilung von Fleisch sehr geändert in Richtung größtenteils Rind und Schwein und Geflügel und eher weg von Lamm und Schaf. Aber in der westarmenischen Küche war Lamm- und Schaffleisch tatsächlich vorherrschend, sehr, sehr dominant. Und man muss dazu sagen, Tier in der richtigen früheren Alltagsküche Armeniens war Tier nicht jeden Tag präsent, sondern halt immer an Schlachttagen zum Beispiel oder zu Festtagen. Und das wurde vorrangig eigentlich, also die Alltagsküche war vorwiegend vegetarisch bis hin zu vegan und zum Veganismus oder zur pflanzlichen Ernährung muss man halt auch dazu sagen, Armenien ist das älteste christliche Land der Welt. Und das armenische christliche Fasten vor Ostern bedeutet tierfreies Fasten, also pflanzliche Ernährung. Das heißt, Veganismus ist sozusagen schon in der armenischen Kultur integriert. Und deswegen gibt es in der armenischen Küche schon von Natur aus ganz viele rein vegane Gerichte.
Das heißt aber tatsächlich nicht so, wie es jetzt im Westen praktiziert wird, die Fastenzeit vor Ostern, dass man kein Fleisch isst, sondern der tatsächliche Verzicht auf alles Tierische, also auch Eier. Okay.
Auf alles,
das ist schon noch einmal
Eier,
ein
genau,
Unterschied.
Auf Eier, ja, auf Milchprodukte. Es gibt so viele Gerichte. Dolma hat zum Beispiel Mariana schon erwähnt, die Fastenvariante von armenischem Dolma nennt sich Basuts Dolma, was übersetzt bedeutet Fastendolma. Und das wird eben gemacht, indem man in Kohlblätter, meistens sind es salzig eingelegte Kohlblätter, also so ähnlich wie bei Mixed Pickles zum Beispiel, salzig eingelegte Kohlblätter füllt mit verschiedenen gekochten Hülsenfrüchten und Getreide. Also rein pflanzlich, und die kocht man dann in einem Sud, der so ein bisschen auch Tomate enthält oder Tomatenpaste. Und man achtet dann halt einfach auch darauf, dass man zum Beispiel im Gegensatz zu allen anderen Zeiten im Jahr mit pflanzlichen Fetten kocht. Und sonst ist das Kochen in der armenischen Küche eher auf Butter beziehungsweise Butterschmalz basiert, sozusagen.
Okay, aber das finde ich spannend, dass es eigentlich so stark in diese vegane Richtung schon geht. Ja, also das ist eigentlich jetzt wieder sehr modern, aber das, was du eingangs gesagt hast mit dem Fleisch, das trifft ja auf viele Küchen zu, dass eigentlich die Alltagsküche eine sehr pflanzenorientierte Küche eher war und Fleisch war halt den Festtagen oder den Sonntagen vorbehalten, was es ja in vielen Kulturen gegeben hat, was ja erst durch die Industrialisierung sich verändert hat. Also gerade im Westen in den 80er Jahren ist es dann noch stärker geworden, dass es nicht mehr den Sonntagsbraten gegeben hat. Und scheinbar ist es ja was ähnlich, wie es auch in Armenien oder anderen Ländern ist.
Ja, und mittlerweile ist Fleisch ja auch natürlich ein Statussymbol und die Leute haben sich daran gewöhnt, fast jeden Tag Fleisch zu essen. Also die Küche, mit der wir aufgewachsen sind, ist einfach eine tägliche oder fast tägliche Fleischküche. Und dazu muss man auch sagen, die Armenier glänzen immer durch Gastfreundschaft. Ne? Man kann kein armenisches Haus betreten, ohne es pappsatt und glücklich wieder zu verlassen, nachdem man mit Essen vollgestopft wurde. Und dazu gehört auch, dass es sozusagen zum guten Ton gehört, dass man Gästen natürlich das Beste und das Teuerste anbietet. Und für die armenische Mentalität gehört Fleisch dazu. Das bedeutet, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, nein, ich brauche eigentlich gar kein Fleischgericht, gebt mir halt einfach eure vegetarischen Sachen, dann ist das erstmal so ein kleiner Schock für einige manchmal, weil sie denken, ja, aber hier, Chodowatz, ich habe dir doch extra Grillfleisch vorbereitet, nimm doch mal ein Stück. Also das ist schon dieses, wenn man Fleisch und die guten Fleischstücke den Gästen serviert, dann zeigt man, was man hat und dann gibt man ihnen das Beste sozusagen.
Das ist ja was besonders Schönes, was du jetzt angesprochen hast. Ihr habt es ja im Buch ausführlich geschrieben, auch diese Gastfreundschaft. Also dieses, wann immer man kommt, man wird einfach auch kulinarisch verwöhnt und ja, keiner darf da irgendwie, ja, also hungrig sowieso nicht, aber eigentlich, ja, zu viel von allem ist das Ziel und man weiß, scrollt dann mehr oder weniger bei der Tür wieder raus. Was die Speisenfolge betrifft, ist es ja schon so, dass immer mehrere Speisen aufgetragen werden. Und dann, du hast es eingangs gesagt, mit dem Lavash, gibt es sonst noch etwas, was immer dabei ist, wenn man ein Essen für Gäste ausrichtet?
Also, was ich relativ witzig finde, ist, dass meistens der Tisch in der armenischen Küche fast alle Gänge schon, also dass fast einmal alle Gänge schon auf einmal auf dem Tisch stehen.
Dann auch die süßen Sachen?
Auch die süßen Sachen. Da sind dann wirklich der Teller mit den Kuchenstückchen neben Obst und Gemüse. Dann kommen die Kräuter, wie Anna sie eben schon beschrieben hat. Lavash, dann gibt es noch eine andere sehr beliebte Brotsorte, Matna Kash. Das wird auch immer eigentlich standardweise gereicht.
Kann ich kurz beim Lavash hängen bleiben? Du hast es eh schon gesagt, dass das sozusagen das Wichtigste ist. Wie wird das gemacht oder wie ist der Teig? Und kann ich das auch selber machen? Vielleicht ist das ja was für die Zuhörerinnen auch spannend wäre, weil es schaut ja schon ganz köstlich am Foto aus. Also ist so ein Fladenbrot, wenn du das vielleicht, Mariana, kurz erklären magst.
Ja, Lavash ist ein sehr, sehr dünnes, sehr großes, also teilweise wirklich bis knapp einen Meter langes Fladenbrot, was in Armenien ganz traditionell in einem Erdofen im Tornish gebacken wird. Das ist ein ungefähr, ich schätze jetzt mal anderthalb Meter tiefer, runder Erdofen. Der Teig wird sehr, sehr dünn ausgerollt, zunächst mit einem Nudelholz und später dann, das haben wir so bei der Masterclass gesehen, wirbeln die Bäckerinnen den Teig um ihre Unterarme. Ich kann es gar nicht wirklich nachmachen. Es war sehr faszinierend, wie da der Teig so auf den Unterarmen.
Eine gewisse Fertigkeit.
Genau. Ja, das haben wir dann in der Masterclass auch nicht gemacht, weil sonst wären wir von Lavashteig umwickelt, aber kein Lavash hätten wir gebacken. So dass er wirklich hauchdünn ist. Also man könnte, wenn man ihn auf eine Zeitung legt, sozusagen noch die aktuelle Nachrichtenlage
darüber. Wie ein Strudelteig eigentlich im Österreichischen.
Ja, fast so dünn wie ein Strudelteig, genau.
Und dieser Teig wird dann auf ein großes Kissen gespannt. Das nennt sich Batat oder Rabata, wahrscheinlich auch abhängig von welcher Region. Dieses Kissen ist mit zum Beispiel Stroh gefüllt und man spannt das auf das Kissen, den Teig, befeuchtet die Enden so ein bisschen, damit er ein bisschen dran klebt. Und dann hat das Kissen auf der Rückseite Schlaufen, die um den Unterarm kommen. Und das heißt, man hat das Kissen auf dem Unterarm gelegen und muss dann sich über diesen Erdofen, der sehr heiß ist, reinbeugen. Und dann das Kissen mit einer sehr ruckartigen und festen Bewegung an die Wand schlagen, sodass der Teig dann an der Ofenwand pappt und dort nicht mal eine Minute eigentlich backt.
20 Sekunden reicht meistens.
Genau. Und dann kann man ihn da rausziehen und dann hat man sehr frisches, knuspriges Lavash. Und Lavash gibt es in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Es kann sehr weich sein, es kann knusprig frisch sein, es kann auch getrocknet sein. Man verwendet es zum Beispiel bei Grillen als Grillhandschuh. Wenn man das Fleisch vom Spieß abzieht, hat man meist Lavash um die Hand.
Brot.
Man deckt das Grillfleisch, das fertige, mit Lavash ab, damit es auch warm bleibt. Man nimmt getrocknetes Lavash und bröselt es zum Beispiel in Suppen, um sie so ein bisschen anzudicken. Oder eben man verwendet es als Wrap und füllt es mit frischen Kräutern und Käse, wie Anna schon beschrieben hat. Also es ist wirklich so ein Multitalent der armenischen Küche. Und was wir auch in unserem Buch geschrieben haben, ist, ja, man kann Lavash zu Hause backen. Aber es wird nie so sein wie das Original. Also ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man dieses Lavash-Rezept vor allem ausprobiert. Es bekommt ein leckeres Fladenbrot raus, aber man kann natürlich nicht im häuslichen Ofen wirklich die Umstände in so einem Erdofen.
Haben die wenigsten zu Hause so einen Erdofen?
Eben, also darüber muss man sich im Klaren sein, aber es ist möglich, Lavash in der Zuhauseform zu backen und recht nah an den Geschmack ranzukommen, genau.
Ja, aber und dazu muss man sagen, mittlerweile ist es ja so, dass dieses traditionelle Backen im Erdofen in Armenien ja auch schon eine Seltenheit geworden ist. Es ist nicht quasi so, wie das meiste Lavash in Armenien zubereitet wird, sondern in Armenien wird Lavash größtenteils zu 99% industriell zubereitet. Da gibt es spezielle Maschinen. Das ist quasi wie so ein kleines Laufband mit Ofen. Da wird der sehr weich oder sehr dünn ausgerollte Teig draufgelegt und dann fährt das auf dem Laufband durch diesen Ofen durch und kommt am anderen Ende frisch gebacken raus. Ist nicht minder lecker, aber dieses traditionelle Backen im Erdofen wird zumeist gemacht, um zum einen diese Masterclasses durchzuführen und den Leuten zu zeigen, aha, so wird das zubereitet. Und zum anderen kommt das noch sehr, sehr selten in sehr ländlichen, abgelegenen Regionen vor, wo die Menschen im Dorf wirklich noch überm Erdofen oder im Erdofen backen und sich das erhalten.
Und darf ich auf diese ländlichen Regionen eingehen? Haben die dann im Ort so einen Erdofen, den sie sich dann teilen, oder? Weil
ja.
Ich kenne das, es gibt es auch hier in Österreich, das Rauris, muss euch nicht sagen, aber es ist ein Tal in Salzburg. Und dort gibt es auch noch alte Holzöfen und die stehen aber im Ort und die kann dann auch jeder verwenden, wo eben früher das Brot gebacken worden ist. Und einige sind sogar noch in Betrieb und das ist eigentlich ganz schön, weil damit das ein bisschen, ja, so ein Community-Backen im Prinzip. wenn es jetzt auch nicht mehr unbedingt so gelebt wird.
Ja.
Ja, schön. Die Gastfreundschaft, auf die möchte ich noch einmal eingehen. Also das, ich kann das ja richtig, ich fühle das ja richtig. Und ihr lebt aber in Deutschland, ja, mittlerweile. Ihr seid ja, als wir Kinder wart, also wirklich so kleine Stoppeln nach Deutschland gekommen. Und Deutschland, und jetzt werden gleich alle Deutschen sich wahnsinnig aufregen, ist jetzt ja nicht so für seine Gastfreundschaft bekannt. Bei euch schon, aber so als
eine andere Form von Gastfreundschaft.
Eine andere Form von Gastfreundschaft. Wie ist das für euch? Wie lebt ihr das? Lebt ihr sehr armenisch oder?
Ich glaube, also Mariana kann gleich nochmal aus ihrer Erfahrung berichten. In meinem Umfeld bin ich sozusagen diejenige, die alle durchfüttert. Wenn ich Leute bei mir zu Gast habe, dann schlagen alle die Hände über den Köpfen zusammen und sagen, Anna, warum hast du so viel gemacht? Warum hast du so viel gekocht? Du hast doch nur 3 Leute eingeladen. Du kannst eigentlich gerade 2 Fußballmannschaften ernähren. Und ich neige auch dazu, jedem auch nochmal ganz viel Essen mitzugeben nach Hause. Das ist so, wir wurden so erzogen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es teilweise wirklich auf andere abfärbt, die auch nicht armenisch sind. Also die nehmen sich das irgendwie zum Beispiel. Und wenn ich dann die Leute besuchen komme, dann sehe ich, dass sie plötzlich doch mehr gemacht haben, als sie eigentlich sollten. Oder sie haben schon so Vorratsdosen vorbereitet für mich, wenn ich dann gehe, dass ich dann noch den Auflauf mitnehme und so. Also ich habe das Gefühl, wir stecken die anderen so ein bisschen damit an, weil sie merken, dass das doch netter ist irgendwie. Also, dass das irgendwie lustiger ist und netter ist und es nichts Schlimmes, also es gibt nichts Schlimmes darin, mehr zu machen, mehr zuzubereiten, mehr vorzubereiten, als eigentlich gebraucht wird. Besser so als zu wenig. Also das Schlimmste, was ich sozusagen finde, und das meine ich mit anderer Art von Gastfreundschaft, in Deutschland ist es nicht immer, um Gottes Willen, aber sehr oft so, dass sozusagen das Essen fast schon abgezählt ist für die Gäste. Also du, wenn man dann irgendwie so ein, ich war letztens irgendwo eingeladen, da gab es Ossobuco, diese, ne, Beinscheiben vom Rind, schön geschmort und so weiter. Und das war wirklich abgezählt. Ein Stück pro Gast. Und wenn jemand dann halt mal ein bisschen mehr Hunger hatte, schon hat er Pech gehabt, musste er mehr Beilagen essen zum Beispiel. Und in Armenien gibt es sowas nicht. Also da zählst du nicht ab, sondern da machst du einfach so viel, dass selbst wenn jemand noch 3-mal Nachschlag nimmt, das genügend da ist. Und das ist ja mittlerweile auch der Luxus, den wir haben in industrialisierten Nationen. Wir haben ja alle Kühlschränke. Wir können ja Vorräte auch, also was zu viel ist, können wir dann luftdicht verschließen und einpacken und wegtun in den Kühlschrank. Es verdirbt ja nichts. Das ist ja auch wirklich das Ding. Ja, wir machen viel zu viel, aber die armenische Mentalität ist auf der anderen Seite auch, wir schmeißen fast nichts weg, was noch gut ist. Und wir verwenden alles. Wir verwenden von den Kräutern auch die Stiele. Es gibt in der armenischen Küche auch Gerichte, wo wirklich fast schon Schlachtabfälle von Tieren weiterverwendet.
Also Zero Waste hat die Küche in
No to Tail, also wirklich. Du hast alles in der armenischen Küche, aber für die Gäste nur das Beste. So.
Mariana, wie ist das bei dir? Bist du auch eine große Köchin, die diese schöne Tradition auch lebt?
Also wenn ich Besuch habe zu Hause, ist es ähnlich wie bei Anna. Da kaufe ich meistens exorbitant viel ein und es wird nie alles aufgegessen. Ja, viel mehr kann ich nicht hinzufügen. Eigentlich ist es sehr ähnlich wie bei Anna, genau.
Ich finde ja diese Fülle wunderschön, ja. Also ich kann jetzt zwar nicht armenisch kochen, aber ich werde das ein oder andere Rezept von euch ausprobieren. Aber ich finde es schön, wenn man sehr gerne bewirtet. Bei uns zu Hause, ich komme ja aus dem Süden von Österreich, aus Kärnten. Und bei uns gibt's den schönen Spruch, wer lange fragt, der gibt nicht gerne. Also ja, man muss auftischen und nicht die Leute fragen, möchtest du noch etwas haben, sondern man stellt's einfach hin. Ja.
Ja.
weil die Erfahrung ist, wenn man vorher fragt, sagt sie, nein, ich mag gar nichts, und dann stellst du es hin und dann wird es eh gegessen. Ja? Und deswegen finde ich das wahnsinnig schön und frage mich tatsächlich, also eh schon länger, woran liegt es? Weil es kann ja nicht am Geld liegt, sicher nicht. Warum entwickeln sich Kulturen so unterschiedlich? Ja? Es ist ja auch im Nahen Osten oder in der Türkei oder es gibt ja, oder auch in Italien, also diese Fülle. Und dann gibt's andere Länder, die eben eher, wo es ein bisschen karger ist. Und womit das zusammenhängt, habt ihr euch mal drüber Gedanken gemacht, wo das den Ursprung haben könnte?
Also ich könnte da jetzt nur spekulieren, aber ich würde drauf tippen, dass es auch viel mit dem, generell mit dem Zusammenleben zu tun hat. In der Region gibt's, die Familien sind größer, sie leben auch enger zusammen. Also wann immer ich in Armenien bin und man fährt dann mal zur Tante und trinkt da einen Kaffee nachmittags. Das ist jetzt hier auch den Umständen geschuldet, dass meine Tanten in Armenien leben. Aber ich höre es jetzt selten von deutschen Freundinnen, dass sie mal eben da bei der Tante waren oder mit ihrer Cousine jetzt was machen, je nachdem, ne, wie eng die Verhältnisse sind. Aber ich habe schon den Eindruck, oder es ist ja schon so, dass so der Familienzusammenhalt, aber auch der Zusammenhalt in der Nachbarschaft, in den Communities irgendwie enger ist. Und dadurch, wenn man so ein bisschen enger miteinander lebt, ist generell alles familiärer. Aber das ist jetzt wirklich quasi das kulturwissenschaftliche Pendant zu Küchenpsychologie, was ich hier von mir gebe. Nein, also es ist wirklich nur eine Idee.
Aber ich glaube, die Idee ist nicht so schlecht, weil dieses, wo die Familie so eine Rolle spielt, wo man natürlich auch mehr zusammenkommt, vielleicht ist das etwas, was schon darauf hindeutet, weil warum ist das so unterschiedlich? Und in individualistischen Gesellschaften, dass das einfach wert nicht. Es soll ja auch nicht falsch verstanden werden. Das heißt ja jetzt nicht, dass in Deutschland oder in Österreich oder in Dänemark jetzt weniger gastfreundlich ist. Da gibt's auch solche und solche Familien. Aber das könnte schon ein Grund sein, warum es einfach prinzipiell ein bisschen anders gelebt wird. Aber ich finde das interessant.
Ich kann mir vorstellen, das ist auch nur eine These, das ist null belegt gerade, aber meine These wäre, dass es auch viel mit der Konfession zu tun hat. Also gerade so in Norddeutschland, da wo so ein bisschen eher Protestantismus herrscht, man kennt Protestantismus muss ja eher so als sehr karge, zurückgenommene, verzichtsbasierte Konfession. Ne? Man darf nicht prahlen, Völlerei soll es nicht geben, man muss sich so ein bisschen zurücknehmen, Arbeit ist das Wichtigste. Und es kann sein, dass gerade, das ist auch so meine Beobachtung, gerade eher im nördlichen Deutschland ist so dieses sehr zurückgenommene, die sehr, ich sag mal, zurückhaltende Art von Gastfreundschaft eher gelegen, wohingegen, finde ich, ist so meine Erfahrung, je südlicher man reist in Deutschland und dann auch eher in Richtung Österreich und Schweiz, desto mehr wird Großzügigkeit gelebt und desto mehr ist ja auch der katholische Glaube sozusagen oder die katholische Konfession vorhanden. Das wäre so meine These, aber so richtig belegen kann ich es nicht. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass gerade Ostdeutschland, also die neuen Bundesländer mit ihrer DDR-Geschichte zum Beispiel auch eher dazu neigen, sehr viel an Gastfreundschaft zu zeigen, es manchmal auch sehr zu übertreiben, was zum Beispiel Essen auf dem Tisch angeht. Und die neuen Bundesländer oder die alten Bundesländer eher so weniger. Aber ich weiß nicht, was da jetzt wieder reinspielt. So, keine Ahnung.
Na, spannend. Nein, wir werden es hier eh nicht lösen, aber es ist eine interessante Beobachtung, wie es hier die Unterschiede einfach gibt. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen zu eurem Buch, das, wir haben es eh schon gesagt, das heißt Yerevan, die armenische Küche, eine eindrucksvolle Reise durch Land und Kultur. Und ich hätte jetzt gern von euch beiden noch gewusst, was denn euer persönliches Lieblingsrezept in dem Buch wäre. Wo ihr sagt, ja, das ist eigentlich meins.
Soll ich
anfangen? Ja, egal. Anna, kannst noch du anfangen, ganz egal.
Es gibt ein Gericht, was ich eigentlich bei dieser Frage immer nenne. Und das ist wirklich mein absolutes Lieblingsessen. Und das kann ich auch das ganze Jahr über essen, zu jeder Tageszeit. Das ist Harissa. Und viele Leute, gerade in Österreich, Deutschland und der Schweiz, denken bei Harissa zuerst an diese scharfe marokkanische Chili-Paste. Das ist es aber nicht. Also das armenische Harissa klingt ähnlich, ist aber was ganz anderes. Es ist eher eine Art Porridge, eine Art Brei, aber nicht süß, sondern herzhaft. Und es besteht im Grunde nur aus zwei Zutaten, nämlich aus geschältem Weizen und Fleisch. Früher wurde, wie ich eingangs schon gesagt habe, eher
Lamm. Der Weizen wird geschrotet oder?
Geschält, einfach nur geschält.
Nur geschält,
also es leichter zu kochen ist. Also geschälte Weizenkörner und Fleisch. Früher wurde Lamm verwendet. Heute verwenden die meisten Leute Huhn, weil es einfach schneller gart und auch leichter zu bekommen ist und meistens auch günstiger ist. Und im Grunde werden diese beiden Zutaten mit Wasser zusammen so lange gekocht, bis das Fleisch sozusagen völlig zerfällt und der Weizen so weich ist, dass er zu einem Brei wird. Es wird immer wieder gerührt. Deswegen auch der Name Harissa. Harissa kommt vom armenischen Wort Harel. Harel bedeutet rühren. Und es musste über offenem Feuer früher so lange gekocht und gerührt werden, bis es sich zu einem Brei vermischt. Und das Rühren deswegen, weil früher hatten wir halt einfach keine beschichteten Kochtöpfe. Es durfte nicht am Kochboden anbrennen, kleben bleiben. Und Harissa ist ein wirklich uraltes Gericht, schon noch aus der heidnischen Zeit überliefert und wurde traditionell im Laufe der Jahrhunderte immer zum Neujahrsfest zubereitet. Und hat aber Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine weitere Bedeutungsebene hinzugewonnen. 1915 gab es ja den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich. Und es gab eine Gruppe von armenischen Menschen. Das waren Menschen aus, ich glaube, 4 oder 5 unterschiedlichen Siedlungen, Dörfern rund um einen Berg im Osmanischen Reich. Der heißt Musaler, Mosesberg. Und während dieses Genozids haben sich diese Dorfbewohner zusammengetan, haben sich auf den Gipfel dieses Berges geflüchtet, um sich vor diesen Angreifern zu retten und haben Widerstandsgruppen gebildet, bewaffnete Widerstandsgruppen und haben wirklich monatelang sozusagen den Angreifern erfolgreich Widerstand geleistet. Sie mussten sich aber irgendwie ernähren. Sie hatten nur ihre Tiere dabei, ihre Schafe, und ihre Weizenvorräte, die sie aus den Dörfern mitgenommen haben. Und deswegen haben sie sich wochenlang, 2,5 Monate lang nur von Harissa ernährt. Das war das Einzige, was sie zubereiten konnten. Und das war sozusagen auch ihr Kraftessen, weil das natürlich auch sehr proteinreich ist und viele Kohlenhydrate hat, um sie eben über diese lange Zeit überleben zu lassen. Und dadurch ist dieses Gericht auch so ein bisschen zu einem Symbol fürs Überleben geworden, für das armenische Volk. Und das Gericht bereitet man ja eben zu, dass man es stundenlang kocht und danach wird es in tiefe Teller oder Schüsseln gefüllt. Meistens kommt dann noch ein riesiger Klecks Butter oben drauf.
Anna, und ja. Wie wird's gewürzt?
Gewürzt wird es am Ende pro Portion immer mit Salz, ein bisschen Pfeffer. Und das war's. Es wird sehr zurückhaltend gewürzt.
Okay, aber das erst zum Schluss. Es wird nicht während dem Kochen gemacht.
Während des Kochens wird es eigentlich nicht gewürzt, sondern erst am Tisch sozusagen pro Person abgeschmeckt. Und mittlerweile ist es auch so, dass man sehr, sehr viele unterschiedliche Beilagen dazu isst. Ganz beliebt ist zum Beispiel salzig-sauer eingelegtes Gemüse. Saure Gurken, eingelegter Knoblauch, frische Zwiebeln, da kommen wieder die frischen Kräuter hinzu, die isst man auch sehr gerne dazu. Also man macht es sich bunt, aber das Gericht an sich ist wirklich sehr zurückgehalten, sehr minimalistisch und schmeckt wirklich sehr aromatisch durch die lange Kochzeit und diese sehr intensive Konsistenz. Und das ist mein absolutes Lieblingsessen. Okay.
Es klingt spannend. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber
das Rezept ist darin. Also ich kann es empfehlen. Wir haben sogar eine schnelle Variante für alle, die nicht stundenlang in Töpfen rühren wollen. Gibt es sozusagen eine Abkürzung, die viel, viel schneller geht für sozusagen Einsteiger, um mal zu probieren, wie es schmeckt.
Okay, sehr gut. Und wie schaut es bei dir aus, Marianne? Was ist dein Favorit?
Ich habe eben ja schon erwähnt, dass die gefüllten Weinblätter mein absoluter Favorit sind und ich bin auch sehr froh, dass wir in dem Buch auch das Rezept haben was meine Mutter mir gegeben hat. Also es sind die Weinblätter, wie meine Mutter sie macht. Für mich persönlich natürlich die leckerste Variante. Also ihre Zusammensetzung der Kräuter eben und der Gewürze, die sie da verwendet. Und mit den Weinblättern verbinde ich auch irgendwie sehr schöne Erinnerungen, weil ich schon öfter verschiedenen Freunden und Freundinnen gezeigt habe, wie das funktioniert. Also habe ich quasi eine Masterclass gegeben, noch lange bevor wir dieses Buch geschrieben haben. Und ich habe auch eine sehr gute Bekannte, die in einer WG gewohnt hat, für die ich zeitlang immer gewohnt habe, wenn ich in Bremen gearbeitet habe. Also wirklich, wir haben nicht eng und viel miteinander abgehangen, aber wir waren öfter mal an den Feiertagen, also rund um Weihnachten war ich da zum Arbeiten und haben dann irgendwann angefangen, zu Weihnachten oder Silvester war es, gefüllte Weinblätter zu machen. Und sie schickte mir dann irgendwie 2 Jahre, nachdem ich schon lange nicht mehr in Bremen war, ein Foto, wie sie an Weihnachten die Weinblätter macht. Und ich fand das irgendwie so anrührend und schön, dass sie diese Tradition beibehalten hat. Und wenn ich noch ein weiteres Rezept nennen darf, das war für mich auch so eine totale Neuentdeckung. Es gibt im Buch ein sehr, sehr simples und sehr, sehr leckeres Rezept für einen Olivensalat, der heißt Bazırgani. Das sind im Prinzip Oliven mit Walnüssen und einem Dressing aus Granatapfelsirup, Tomatenmark. Ich habe gerade jetzt nicht mehr im Kopf, was noch so reinkommt, aber das sind so die Hauptzutaten und Geschmackskomponenten. Und das war eines der Rezepte, was meine Mutter mir mal so als Tipp mitgegeben hat, dass ich mir das mal angucken soll fürs Buch. Und ich war total begeistert, weil es war kein Salat, mit dem ich aufgewachsen bin, aber der mich total überrascht hat. Und wann immer ich ihn mal mitgebracht habe auf irgendwelchen Partys oder so, war es der absolute Renner, weil es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Geschmack, den ich so selten geschmeckt habe. Und das ist wirklich einer meiner Favoriten aus dem Buch. Sehr, sehr simpel und schnell gemacht.
Wenn ich noch eine Neuentdeckung ergänzen darf, das ist eine Sache, die wir in Armenien tatsächlich, also ich zumindest, das erste Mal sozusagen gesehen und auch probiert habe. Deswegen war die Recherchereise auch so schön. Wir haben das Rezept für Mishosh das erste Mal in Armenien gefunden oder uns zeigen lassen. Und das ist im Prinzip auch wieder ein sehr traditionelles Fastenrezept und ist sozusagen eine, man kann, also wenn man es modern ausdrücken will, eine Bowl. aus gekochten Linsen, Zwiebeln und getrockneten Aprikosen, weil das muss man auch dazu sagen, in der armenischen Küche werden getrocknete Früchte sehr großzügig eingesetzt, immer mal wieder, sowohl in süßen als auch in salzigen Gerichten. Und das ist so ein Beispiel für ein salziges Gericht und diese getrockneten Aprikosen, die dann sozusagen mit den Linsen mitgekocht werden und mit den Zwiebeln, geben so ein schönes, fruchtiges, süßes Aroma ab und diese Kombination ist wirklich super, super lecker. Es ist ganz einfach zu machen. Braucht nicht viele Zutaten, aber das war für mich so eine Entdeckung, wo ich mir dachte, wieso kannte ich das nicht? Das ist so einfach und so lecker und das können halt auch Anfänger machen, ohne Probleme. Und es schmeckt einfach sehr gut, weil die Aromen perfekt zusammenpassen. Ach so, und Walnüsse kommen noch mit rein, genau. Also Walnüsse.
Auch eine wichtige Zutat.
Sehr, sehr wichtige Zutat. Die bringt dann, weil sie klein gehackt werden, auch noch so eine gewisse Sämigkeit mit rein. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker.
Ich sehe schon, es ist für jeden etwas dabei und sehr facettenreich eigentlich der Geschmack. Zum Abschluss frage ich eigentlich meine Gäste immer, was ihr Lieblingsrezept ist, aber es klingt ein bisschen so, als wären das schon eure Favoriten gewesen oder gibt's noch etwas? Es kann auch etwas aus einer anderen Küche sein, wo ihr sagt, da geht euer Herz auf. Ist eh nur armenisch, oder? Ist ja auch Ach, total Mensch. In Ordnung. So ein Geschmack, den man, also oft ist es ja auch etwas, was man als Kind wahnsinnig gern gegessen hat, was einen so ein bisschen glücklich macht. Gibt's da noch etwas, was wir noch nicht besprochen haben, wo er sagt, ja, das ist schon was Tolles?
Ja, also weil jetzt, wo du nochmal gesagt hast, was ich als Kind gern gegessen habe, weil als Kind oder auch jetzt auch noch sehr großer Fan von Harissa, so wie Anna. Aber ein weiteres Rezept, was jetzt, würde ich sagen, nicht genuin armenisch ist, wäre Pelmeni. Also gefüllte Teigtaschen. Die gibt es ja also gibt es gefühlt in jeder Nation eine andere Variation von gefüllten Teigtaschen. Und was ich an Pelmeni so interessant finde, abgesehen von ihrem sehr guten Geschmack, in Armenien werden sie oft einfach gekocht, also zumindest in meiner Familie gekocht und mit Knoblauchjoghurt serviert. Ich glaube, das ist noch ein bisschen ungewöhnlich, weil ich glaube, im russischen Raum kocht man sie und dann bläht man sie so ein bisschen in Butter an. Also das mit dem Knoblauchjoghurt, Armenier essen zum Beispiel auch Makaroni mit Knoblauchjoghurt. Also meine Familie, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Dinge erzähle, die okay gut.
Ganz viele Armenier machen das.
Aber was ich sagen wollte, ist, dass Pelmeni so ein schönes Beispiel auch nochmal dafür sind, wie unterschiedlich die armenische Küche geprägt ist. Zum Beispiel Pelmeni ist so ein klassisches Gericht, was ostarmenische Familien, also Familien, die in der heutigen Republik Armenien aufgewachsen sind oder dort ihre Wurzeln haben, essen. Und dann gibt es aber in den westarmenischen Communities, also zum Beispiel habe ich es jetzt viel auch bei US-Armeniern gesehen, dort in der Diaspora Manti, die in Armenien zubereitet werden in einer Ofenform, genau. Also nicht gekocht. Und sie werden offen wie kleine Schiffchen geformt, also dass man oben das Hackfleisch noch ein bisschen sieht und dann in der Ofenform gebacken. Also, und das fand ich eben so interessant, dass man da wieder sieht, okay, in der ostarmenischen Küche hat man den starken sowjetischen Einfluss mit Pelmeni, Khinkali, also die georgischen Teigtaschen sind auch sehr, sehr beliebt in Armenien. Und dann eben in der westarmenischen Küche Manti, die man halt eher mit dem Osmanischen Reich oder auch mit der türkischen Küche verbinden würde. Genau, das ist so noch einer meiner Favorites, der aber nicht im Buch ist, tatsächlich. Wir haben die Manti drin.
Die Manti sind im Buch, aber nicht die...
Genau, aber eben nicht die Pelmeni.
Gut, es muss ja vielleicht noch ein paar Rezepte für ein zweites Buch.
Genau.
Und Anna, wie ist es bei dir? Hast du noch etwas, wo du sagst, ja, das ist schon etwas, das macht mich ganz glücklich, wenn ich das kriege, so ein Lieblingsessen?
Ich bin immer glücklich, wenn ich Bonchik essen kann. Mhm. Bonchik ist sozusagen der russische Name. Der armenische Name ist tatsächlich nicht so verbreitet, weil es in der Sowjetzeit einfach ganz hoch, also sehr, sehr beliebt war in Armenien. Pkabelit heißt es auf Armenisch. Es ist im Grunde die armenische Version von Krapfen oder die russische Version meinetwegen auch. Also Fettgebäck, gefülltes ja. Fettgebäck. In Armenien füllt man sie gerne mit einer Vanillecreme, die so ein bisschen Vanillepuddingartig ist. Es gibt aber auch andere Füllungen, also Schokolade ist zum Beispiel auch sehr beliebt. Und die armenischen Versionen sind relativ groß, also nicht so klein, sondern schon so Kopfgröße.
Okay.
Und je nachdem, wo man sie bekommt oder wer sie backt, können sie entweder sehr schön aufgegangen sein und schön rund sein oder manchmal auch einfach sehr, sehr flach. Also die werden dann gebacken, rausgenommen und dann fallen sie so in sich zusammen. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich hatte das als Kind immer mal wieder, wenn meine Mutter Zeit und Muße hatte, die zu machen. Weil man muss sie ja auch frittieren und so. Und in Armenien gibt es in Jerewan vor allen Dingen, gibt es sogar Cafés, die sich nur darauf spezialisiert haben, was halt einfach sehr, sehr süß ist. Also man geht dahin einfach nur, um diese Krapfen zu essen und dazu eine Tasse heiße Schokolade und dann fühlt man sich halt einfach wieder wie so ein fünfjähriges Kind. Das ist auch sehr schön.
Ach, es ist sehr schön. Ich sehe schon, diesen Podcast beenden wir mit ein wenig Hunger. Also ich habe schon richtig Lust auf Essen und ich habe das Buch ja hier liegen, habe mir auch schon einige Rezepte markiert und werde auch sicher was ausprobieren.
Sehr schön.
Ich sag herzlichen Dank, Anna und Marianna. Es war ein schöner Einblick in eine etwas andere Welt, aber die so viel... offen lässt, auch für unterschiedliche Geschmäcker, also die Fleischesser, aber auch eben Vegetarier, Veganer, süß, also so facettenreich, so viel frische Zutaten, also einfach schön. Ich danke euch recht herzlich.
Vielen Dank, dass ihr zu Gast sein durft.
Sehr schön war's. Dankeschön. An die Zuhörerinnen zu Hause kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch auch so gefallen wie mir und ihr habt die ein oder andere Anregung bekommen. Wie gesagt, das Buch gibt's im Handel. Es heißt Jerewan, die armenische Küche, eine eindrucksvolle Reise durch Land und Kultur. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Und ja, auch auf allen Social-Media-Kanälen könnt ihr mir Feedback geben oder direkt bei den einzelnen Podcast-Episoden, wie auch immer. Es freut mich sehr. Das war's für heute und wir hören uns beim nächsten Küchengespräch hoffentlich wieder. Danke. Ciao.
Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.